Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Heute der zweite Teil unseres kleinen Glaubenskurses zum kleinen Katechismus. Wir beschäftigen uns auch heute wieder mit den 10 Geboten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei den Tischgesprächen und wieder eingeschaltet habt. Wir sind Knut Nippe, Malte Detje, das ist mein Name, beides Pastoren der Nordkirche und wir reden
Malte
über...
Malte in der Stadt und ich in der Kleinstadt, in der Natur.
Du in der Natur.
Ja, genau.
Und wir reden hier über christliche Themen, ja, und freuen uns über Luther und die Reformation. Und ich bin ein bisschen neben der Spur gerade, weil mir gegenüber ein Knut Nippe sitzt, der hämisch grinst und sagte, er habe eine kleine Überraschung für mich. Und jetzt bin ich leicht irritiert.
Es ist schon einige Monate her, dass wir unsere letzte Folge zum Katechismus aufgenommen haben. Wir haben gesagt, wir wollen mal ein paar Folgen zum Katechismus machen. Und Malte hat behauptet, es gibt keine gute, günstige Ausgabe vom Kleinkatechismus. Und ich habe ihm vehement widersprochen. Und Malte, ich habe ein Geschenk für dich.
Hey!
Pass auf, ich habe dir das.
Oh.
Also, pass auf. Das ist hier so die Ausgabe, die ich noch da habe. Du kriegst
jetzt
diese Sonderausgabe. Die schenke ich dir.
Der kleine Katechismus Dr. Martin Luthers.
Gütersloher Verlagshaus. Ich habe geguckt bei Amazon. Inzwischen gibt es davon auch schon wieder eine neue Ausgabe. Kostet 5 Euro. Ist noch mit irgendwelchen Anmerkungen. Ich habe hier noch 5 Stück nicht mit, wie heißt das, Afterreden und Sintemal und so weiter. Ich habe hier noch 5 und ich wäre bereit, die an unsere Leser zu verschenken, wenn sie uns bei Facebook eine Nachricht schicken, also bitte nicht öffentlich an die Homepage, also kein Pinwand-Eintrag wegen Datenschutz, aber wenn sie uns so anschreiben, wäre ich bereit, diese 5 zu verschicken und danach löschen wir natürlich die Daten sofort wieder. Also diese 5 hätte ich noch über. Malte kriegt ein Geschenk.
Ach toll. Und geht auch E-Mail? Nur für die jetzt nicht bei Facebook
E-Mail
sind.
Ja, E-Mail geht auch. Also genau. Die ersten 5 halt. Und ich habe noch einen Literaturhinweis. Und zwar, wem auch normale deutsche Sprache zu altmodisch ist. Es ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ist eine Schriftenausgabe von Martin Luther erschienen, die von Martin Dreyer rausgegeben worden ist, ehemaliger Gründer der Jesus Freaks und der die Volksbibel stark mitverantwortet hat. Und der hat also so im Volksbibel-Style Luther-Texte nochmal aufgelegt. Und da gibt es auch, da ist der kleine Katechismus also auch sozusagen in Volksbibelsprache drin und ziemlich gut, muss ich sagen. Also wer sagt, er möchte noch ein bisschen mehr von Luther lesen in modern aufgebrezelter Sprache, den weise ich hin auf das Buch von Martin Dreyer, Martin Reloaded, Lutherschriften für alle. Und da ist auch, ich sag mal ein Beispiel für eine Formulierung, die mir gefallen hat. Luther beginnt ja die Auslegung von jedem Gebot mit, wir sollen Gott fürchten und lieben. Mhm. Und das übersetzt man den drei, wir sollen Respekt vor Gott haben.
Okay.
Und das fand ich, also so in dem Style ist das. Und das fand ich gut.
Ihr habt das auch schon mal beim Taufunterricht benutzt, tatsächlich.
Ja, das ist, tatsächlich habe ich da auch schon mal Auszüge als kleines Heftchen kopiert und verteilt, ja.
Ja, wenn man beim Sintemal nicht weiterkommt.
Dann. So.
Sehr schön, genau. Vielleicht, wenn jemand gerade neu eingeschaltet hat und fragt sich, wo sind wir denn hier gelandet? Wir haben uns überlegt, nämlich wir machen einen kleinen Glaubenskurs sozusagen hier. Wir jagen euch durch Luthers kleinen Katechismus. Das ist nämlich so eine Art Glaubenskurs unserer Kirche, kann man so lapidar sagen. Und da gibt's sozusagen das Teilnehmerheft, hatten wir gesagt, oder hattest du gesagt, den kleinen Katechismus und das Leiterhandbuch, den großen Katechismus. Und genau, wir sind in den 10 Geboten drin. Und wir haben das ambitionierte Ziel, weil Knut gesagt hat, naja, jetzt pro Gebot eine Folge, dann sind wir ja in 3 Jahren hier noch nicht durch und haben am Ende gar keinen Hörer mehr. Lieber mal ein bisschen auf die Tube, das ist völlig richtig. Also wir haben das ambitionierte Ziel, in dieser Folge die 10 Gebote
abzuarbeiten.
Genau. Abzuarbeiten.
Und wir besprechen jetzt nicht jedes Gebot nochmal im Einzelnen und völlig ausführlich, würde sich auch lohnen, aber wer eben auf 20 Wochen, wir strahlen ja zweiwöchentlich aus, wäre es jetzt vielleicht ein bisschen monoton. Und unsere Leser, wollte ich gerade sagen, unsere Hörer sind ja auch klug genug, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Die könnten ja theoretisch auch nochmal Fragen stellen. Also ihr könnt euch gerne noch länger damit beschäftigen. Wir geben jetzt nochmal so Einzelbeobachtungen und unsere Highlights. Genau.
Genau, deswegen lesen wir jetzt auch gar nicht den gesamten kleinen Katechismus vor, was die Gebote angeht, sondern gucken uns so ein paar Highlights an. Und
ich glaube, zwei Gebote hatten wir auch schon, ne?
Die ersten beiden, ja. Die haben wir schon geschafft. Sozusagen das erste Gebot, was unser Herz betrifft, ne? Also wo unser Herz soll ganz an Gott hängen und nicht an anderen Göttern oder an guten Gaben
nicht
hängen.
Als anderen Dingen, die zum Gott werden können. Das ist ja der Trick, dass Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das bedeutet, die Gefahr, andere Götter zu haben, ist nicht erst, wenn ich sage, okay, jetzt finde ich Buddha doch auch irgendwie toll, sondern wenn mir Reichtum, Schönheit, Gesundheit oder Anerkennung bei Menschen oder was auch immer, wenn diese Sachen so wichtig sind, dass ich sage, das ist das, worauf es in meinem Leben ankommt. Wenn ich das habe, kann ich auf alles andere verzichten und dafür würde ich alles tun. Dadurch werden diese grundsätzlich guten Dinge zu Göttern beziehungsweise Götzen. Und das, finde ich, macht das erste Gebot gut deutlich.
Erste Gebot geht es ums Herz. Zweite Gebot ging es um den Mund. Also sozusagen, was sagen wir und wie benutzen wir den Namen Gottes richtig? Am besten, indem wir ihn anrufen, also indem wir beten. Und jetzt gibt es aber noch 8 andere Gebote. Und welches ist denn dein Lieblingsgebot von den?
Mein Lieblingsgebot? Das ist schwierig.
Das ist schwierig.
Da müsst ihr jetzt echt drüber nachdenken. Ich bin jetzt tatsächlich doch noch so ein bisschen in der Reihenfolge. Würde jetzt zum dritten gehen.
Mach mal.
Das ist nicht mein Lieblingsgebot, wobei es ein super Gebot ist. Aber das ist tatsächlich eins, wo ich auch noch ganz viel, was ich auch oft vergesse. Also das dritte Gebot, meinen Konfirmanden bringe ich immer so Eselsbrücken bei, weil die das ja lernen sollen. Am besten in Reihenfolge 3 ist frei. Das ist der Lernspruch zum dritten Gebot. Ja, Malte, bei mir ist alles ganz simpel. Ich muss mir das auch selber merken können. 3 ist frei, also es geht um den Feiertag.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Ist das nicht geil? Also, dass Gott es als Gebot, als Befehl gibt, einen Feiertag zu haben. Frei zu haben.
Warum ist das geil? Entschuldigung, warum ist das schön?
Ja, weil wir doch in einer Gesellschaft leben, wo es um Leistung ankommt und wenn du Leute richtig beeindrucken willst, dann erzählst du, wie viel du arbeitest und dass du nie frei hast und so weiter und so weiter. Ja, das sind doch die Helden auch im christlichen Bereich und so weiter. Und ich nehme meinen Urlaub nicht und ich arbeite auch im Urlaub und so weiter.
Schlafe regelmäßig, dienstags.
So, also das ist doch, so sind wir doch drauf. Und Gott sagt, hey, ich gebiete dir, dass du Feiertage haben sollst und dass du dir die frei halten sollst, dass du die heiligen sollst. Es wird die 10 Gebote tauchen zweimal in der Bibel auf, in der Aufklärung. Und die Begründung ist unterschiedlich. Einmal ist die Begründung nämlich damit, dass Gott selbst geruht hat. Als er die Welt geschaffen hat, also wenn man sich die Schöpfungsgeschichte anguckt, am 7. Tag ruht Gott sich aus. Was total sympathisch ist, finde ich, und auch was ausdrückt, weil wann ruhe ich mich aus? Entweder wenn ich gar nicht mehr kann, ja, wenn ich es brauche. Das ist bei Gott jetzt vermutlich nicht der Grund, weil der hat ja unerschöpfliche Ressourcen. Oder ich ruhe mich aus, wenn ich wirklich fertig bin. Wenn wirklich alles gemacht ist, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Ja, wenn es vollendet ist und Gott ruht sich, glaube ich, aus, weil es da nichts mehr zu tun gibt, weil er fertig ist. Und wir sollen ihm ähnlich werden, wir sollen uns von ihm prägen lassen und deswegen sagt er, ruht euch auch aus. Die zweite Begründung ist, glaube ich, die Befreiung aus Ägypten, wenn ich richtig weiß. Ne? Jetzt ist jetzt ein bisschen geraten. Müssen wir mal gucken.
Ja, rate mal. Ich kann es dir gerade nicht beantworten.
Du kannst nicht sagen, da gucke ich gleich mal nach.
Ganz schwach.
Die zweite, ich glaube tatsächlich, einmal wird mit der Schöpfung argumentiert und das zweite Mal wird gesagt, du sollst den Feiertag heiligen, weil Gott dich an dem Tag befreit hat aus der Sklaverei und deswegen sollst du daran denken, dass Gott ein Gott ist, der die Freiheit schenkt.
Ich finde ja, jetzt drehen wir das Ganze mal. Das Spannende finde ich, dass bei Luther das, was du jetzt, glaube ich, völlig richtigerweise ausgeführt hast, im kleinen Katechismus gar nicht so die Rolle spielt. Mit Freizeit haben und, also ich kenne ja viele Leute, die sagen, ja, ich lebe ja auch nach den 10 Geboten, ich mache gern frei. Also.
Echt? Naja. Das, ich habe gestern gerade wieder ein Gespräch geführt, wo einer zu mir gesagt hat, nee, also wir gehen ja nicht in die Kirche, wir sind keine Kirchgänger, aber die 10 Gebote, ja, die sind uns ganz wichtig. So. Wo dann die Frage ist, okay, wie versteht man denn das 3. Gebot? Was heißt denn frei?
Ich hatte auch schon mal, ich esse Freitag keinen Fisch. Ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr als das. Okay, Luther erklärt das jetzt, das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, mit den folgenden Worten. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen. Hä? Ist hier nichts erstmal mit Freizeit?
Natürlich ist das mit Freizeit. Also frei ist das, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind ja jetzt Pastoren und für uns ist der Gottesdienst Arbeit, auch Arbeit. Aber eigentlich soll der Gottesdienst ja, wenn ich da hingehe als Besucher, soll für mich nicht Arbeit sein, sondern soll mich aufbauen und soll mich stärken. Ich soll Gottes Wort hören, damit ich neues Leben bekomme. Ja, also das ist, und darum geht's doch hier, dass ich frei haben heißt nicht nur nichts tun, sondern frei haben heißt, mich stärken lassen auch von Gott. Also und wir haben letzte Folge schon darüber geredet, dass Luther es immer, die Gebote, die ja manchmal auch nur negativ formuliert sind, immer auch positiv auslegt. Wie soll man das nutzen? Und für ihn heißt es eben, den Feiertag heiligen, eben die Gelegenheit zu nutzen, Gottes Wort zu hören. So.
Ich fand es, ich habe das nochmal im großen Katechismus nachgelesen und da sagt Luther, zum einen, man kann nicht einfach den Sabbat aus dem Alten Testament auf uns Christen übertragen, weil sozusagen der Sonntag ist nicht das gleiche wie der Sabbat im Alten Testament. Aber, und das jetzt kommt eigentlich die entscheidende Botschaft bei Luther, dass er sagt, der Feiertag ist doch an sich schon heilig. Den muss ich doch nicht heiligen. Also der Sonntag wird doch nicht dadurch ein besonderer Tag, dass ich ihn jetzt, also der braucht das doch nicht. Aber Luther sagt, naja, die Frage ist, ob er auch für dich heilig wird. Also, ja, genau. Also natürlich ist der Sonntag ein besonderer Tag, aber wird er auch für dich ein besonderer Tag? Also es geht darum quasi, dass du es für dich, ich sag mal, besonders machst. Also indem du es dir quasi aneignest, indem du sagst, ja, ich will gerne Gott zuhören. Ich will zuhören, wenn er mit mir redet. Ich will darauf hören, wenn er mit mir im Gottesdienst redet oder wenn er mit mir redet, wenn ich in seinem Wort lese, in der Bibel. Und das finde ich so spannend.
Und das, wir kriegen ja immer viele Fragen zugeschickt und eine Frage war, warum traut ihr eigentlich der Bibel so viel zu? Da können wir gerne mal noch eine ganze Folge zu machen. Aber eine Kurzantwort wäre, also oder zwei Kurzantworten, meine erste Reaktion war, ja, wem denn sonst? Ja, also wenn nicht die Bibel, wo soll ich dann sonst was herkriegen? Aber das zweite, weil Jesus das ja auch gemacht hat. Und deswegen, Jesus selber ist regelmäßig in Gottesdienst gegangen, ist in die Synagoge gegangen. Könnte man ja auch sagen, der wusste doch schon alles, ja. Aber der hat es immer wieder auch gesucht, hat sich stärken lassen, wenn man sich das anguckt, wie Jesus auch auf Schwierigkeiten reagiert, dass er sich immer wieder aufs Alte Testament bezieht, dass er daraus auch Kraft schöpft im Kampf, auch mit dem Teufel zum Beispiel in der Wüste. Also das ist die Bibel und Gottes Wort ist unsere Kraftquelle. Einmal im persönlichen Lesen, aber auch in der Verkündigung, dass ich es höre. Und deswegen ist das einfach gut, feste Zeiten zu haben, wo man sich da stärken lässt, wo man Gott an sich arbeiten lässt und wo man nicht selber arbeitet. So.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich springe mal ein bisschen möchte noch mal ein Gebot sagen, was ich eindrücklich
finde. Sag mal dein Lieblingsgebot. Also wenn du mir solche Fragen stellst.
Liebling ist ja schon immer so ein bisschen komisch, weil ehrlich gesagt. Ja,
du hast damit angefangen.
Ja, ist eine doofe Frage. Deswegen habe ich sie auch gestellt. Also ich habe mir noch mal sehr ein bisschen ausführlicher das Leiterhandbuch durchgelesen, den großen Katechismus.
Malte ist wie immer besser vorbereitet. Ich habe hier die Bücher deponiert und versteckt und damit war es getan. Und
aber es ist auch eine Form von Prokrastination. Vorbereitung. Also man merkt auch schon, also wie wenig man dem eigentlich gerecht wird. Also weil Luther das sehr...
Das ist ja auch der Sinn der Sache.
Ja, aber das wird dann manchmal besonders deutlich. Und ich
bleibt trotzdem deprimierend.
Ja, stimmt, ist schon so. Wenn man so merkt, okay, das geht schon beim ersten Gebot los, so, ne, was das ganze Herz an Gott hängen soll, weil er einem ja auch alles gegeben hat. Und ich sag mal noch mal eins, wo ich das so eindrücklich finde, aber irgendwie auch so schön formuliert, nämlich das 8. Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Dann darfst du jetzt sagen.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.
Ja, super, oder? Du magst das Wort geil nicht, aber also ich finde es super.
Ich finde es auch, weil es im Grunde bedeutet, ja, ich erwische mich hier auch selbst. Also wir haben ja alle mal so Leute, über die wir uns aufregen und ärgern. Ne? Also die hatte, glaube ich, jeder. Und dann braucht man es ja auch manchmal, dass man so ein bisschen sich irgendwie die Seele ausspricht. Und dann, dann rutschen einem ja manchmal auch sozusagen dann über dritte Worte über die Lippen, die nicht so gut sind. So, also merke ich häufig. Und Luther sagt, wir sollen die anderen quasi entschuldigen. Also, ich spiele das mal in einer idealen Welt so durch. Ich würde mit dir reden und sagen, na, XY hat das und das mir gegenüber gemacht. Dann würdest du sagen, na, das ist doch voll gemein von der Person. Und würde ich sagen, na ja, aber vielleicht hat sie dabei auch was Gutes im Sinn gehabt und sie sozusagen so entschuldigen. Also, und alles für die zum Besten kehren. Also quasi alles so hinstellen, dass die anderen im besten Licht stehen.
Ja, sie verbal lieben. Also in der Bibel steht, die Liebe deckt der Sündenmenge. Mhm. Und wenn du mir erzählst, was für ein A-Loch XY ist, dass man sich dann bemüht zu gucken, ja, aber was könnte es sein, was weiß ich, hatte der einen schlechten Tag, kann da nichts dafür. Also zu gucken, ihn da zu entschuldigen und da das sich für ihn zum Fürsprecher zu machen. Mhm. Genau.
Und es ist wieder dieses, das Luther, dass du ins Positive dreht. Also nicht nur zu sagen, okay, nicht falsch Zeugnis reden, sondern auch zu gucken, wie kann ich gute Sachen über die anderen reden? Wie kann ich sie im besten Licht dastehen
lassen? Praktische Liebe. Alle diese Gebote haben was mit praktischer Liebe zu tun. Mhm. Ich, wenn wir das im Konfirmandenunterricht machen, ist das häufig so, dass die Leute dieses Gebot nur so im Kopf haben, du sollst nicht lügen. Ja, das ist so die Kurzform. Und das
ist dafür, nicht dein Merkspruch, dann.
Nee,
dann.
Das ist nicht mein Merkspruch. Ich sag dir nicht, der ist mir nicht so gut, aber nee, da sollen die Leute lieber nochmal in meinen Konfirmandenunterricht kommen. Nein. Also
ist das jetzt ein Angebot?
Also, nein, da fällt was runter.
Knut macht Konfirmandenunterricht für Erwachsene.
Das ist ja dann auch so rein moralistisch, du sollst nicht lügen, sondern hier diese positive Wendung, also es gibt von Bonhoeffer die Geschichte, dass er versucht, das deutlich zu machen und von einem Jungen erzählt, dessen Vater Alkoholiker ist und der Lehrer macht den im Unterricht immer fertig und fragt dann auch den Jungen, ne, hat dein Vater wieder gesoffen? Und obwohl der Vater gesoffen hat, sagt der Junge nein. Ja, weil das geht den Lehrer nichts an. Und er und da sagt Bonhoeffer, der erfüllt hier das Gebot. Ich mache das mit meinen Konfirmanden, du weißt, ich bin ja ein simple mind. Ich sage mal, wenn sich der kleine Türkenjunge auf der Flucht vor den Skinheads bei euch verstecken will und ihr ihn versteckt und dann klopfen die Skinheads an die Tür und fragen, hast du den kleinen Türkenjungen gesehen? Was möchte Jesus, dass du dann sagst von den 10 Geboten her? Ja, und du sollst nicht lügen, würde nämlich heißen, ich muss sagen, ja, er ist bei mir unterm Bett. Aber so heißt das da nicht. Sondern was Jesus will, ist, dass ich sage, ja, der ist da diese Straße runter, ihr müsst euch beeilen, sonst kriegt ihr nicht mehr. Das wäre in diesem Fall alles zum Besten dieses Jungen. So, darum geht es ja, den zu schützen und so.
Denn falsches Zeugnis ist ja eine falsche Anklage, ne?
Also, ja, genau. Also genau, deswegen finde ich das ganz toll, diese positive Wendung bei Luther hier. Und nicht eben nur, du sollst nicht lügen. So.
Die Zeit läuft und ich will gar nicht groß die, wir könnten jetzt noch zu jedem der anderen Gebote noch ganz viel sagen, aber ich möchte, dass wir schon mal auf das Ende gucken weil da gibt's auch noch einen Teil, den möchte ich gerne vorlesen.
Willst du nicht noch was zu dem Unterschied zwischen 9. und 10.?
Du willst das so, Knut will was erzählen.
Nein.
Also, nee, ist ja gut.
Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon darüber geredet haben. Das ist in anderen christlichen Traditionen andere Zählung der 10 Gebote gibt. Mhm. Es gibt Leute, die teilen die anders auf. Und Luther teilt es jetzt so auf. Und
Luther schließt sich im Grunde der klassisch-christlichen Zählung an, die auch die römisch-katholische Kirche zum Beispiel
hat. Genau, und die Reformierten machen es anders. Ja. Gerade am Anfang finde ich Luther da super. Ja, also dass er, wir das nämlich am Anfang, das Problem besteht darin, dass die in der Bibel nicht abgegrenzt und nummeriert sind.
Genau, da sind keine Zahlen vor.
Deswegen kann man sozusagen darüber streiten, was gehört jetzt zu einem Gebot und was nicht. Mhm. Und bei den Reformierten ist das, was bei uns dass die Gebote 9 und 10 sind, ist bei den Reformierten ein Gebot und da deswegen machen sie ein eigenes Gebot aus der Bilderfrage. Und deswegen sehen deren Kirchen auch so bilderleer aus, also weil sie sagen, nee, das ist nochmal ein eigenes Gebot. Und in der lutherischen Zählung, finde ich, ist die Stärke am Anfang sehr deutlich, aber am Schluss fragt man sich dann, da wirkt es dann so, als würde er da aufteilen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und du sollst nicht, Gebot 9, und du sollst nicht begehren deines nächsten Marktvieh und so weiter, alles was sein ist. Und da ist mir nochmal aufgefallen, jetzt als ich mich ein kleines bisschen vorbereitet habe, dass in der Erklärung Luther hier nochmal unterscheidet, im 9. Gebot geht es vor allen Dingen um Besitz. Ja, also da sagt er auch, du sollst nicht das versuchen, dich den Nächsten um sein Erbe zu bringen oder um sein Haus durch falschen Handel oder durch Tricksereien. Also sorgt dafür, dass der Besitz deines Nächsten geschützt wird, während es im 10. Gebot um die Beziehung geht. Das Vieh ist da vielleicht ein bisschen überraschend, aber die Angestellten und so weiter sagt er, versuch nicht ihm die Frau oder die Angestellten und so weiter abspenstig zu machen, misch dich nicht in seine Beziehung ein. Und als ich das gelesen habe, fand ich das nochmal eine grundlegendere Sache, fand ich nochmal gut. So, und jetzt können wir
wenn wir schon da sind. Ja. Was ich so spannend finde an den letzten Geboten, ist, dass viele der Gebote sind ja auf so einer Handlungsebene. Also nicht töten ist eine Tat, stehlen ist eine Tat, Ehebrechen
ist auch eine Tat.
Du sollst nicht begehren, ist keine Sache, die ich mit den Händen tue, sondern das ist eine Herzensfrage. Also weil Begierde ist sozusagen was, oder Begehren ist was sich in mir abspielt. Und damit im Grunde ist am Ende der 10 Gebote schon so eine Perspektive darauf, worum geht's eigentlich bei den 10 Geboten.
Ja.
Es geht nicht nur darum, dass ich sozusagen äußerlich gehorsam bin, sondern es geht immer bei den 10 Geboten um unser Herz. Das macht schon das erste Gebot deutlich, ne? Es geht Gott um unser Herz. Und das letzte Gebot macht es auch nochmal deutlich. Und Paulus nimmt dieses Gebot ja im Römerbrief wieder auf, in Kapitel 7, und sagt, ja, die 10 Gebote, ich vereinfache sie jetzt mal, er sagt, ja, eigentlich konnte ich die alle ganz gut halten, aber mit dem letzten hatte ich immer so ein Problem. Weil in dem Moment, wo Gott mir sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, in dem Moment hatte ich erst richtig Lust auf das, was mein Nächster hatte, weil da ging es um mein Herz. Und da merkte ich, je mehr ich das Gebot studiert habe, desto größer wurde die Begierde in mir.
Und das, also deswegen ist die beste, also Luther macht das ja auf den ersten Blick auch kreativ und überraschend, aber Luther klaut das auch mal wieder nur, wie immer, wenn er richtig gut ist, denn der Clou sozusagen der Auslegung, das hat Luther aus der Bergpredigt.
Ja.
Also da sieht man, da legt Jesus ja nochmal die Gebote aus und an der Stelle wird es deutlich, dass es nicht nur um die Taten geht, sondern dass Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen, heißt auch nicht im Herzen. Auch nicht im Herzen mal durchspielen, wie wäre es mit der und der. Wenn du das machst.
Oder dem und dem.
Ja. Oder dem und dem. Oder genauso mit, du sollst nicht töten, ja. Das heißt eben, das geht bis in die Sprache rein. Also die Auslegung in der Bergpredigt, Matthäus 5-7, oder bei den Geboten, das ist jetzt vor allen Dingen am Anfang, da zeigt Jesus schon, wie sie gemeint sind. Und dass es nicht nur ums Äußerliche geht, es geht ums Herz, und was mein Herz macht, das zeigt sich dann am Äußerlichen. Natürlich ist das Äußerliche nicht unwichtig, ja. Aber es gibt Gebote, die breche ich, auch wenn die anderen es nicht mitkriegen. Aber Jesus kriegt's mit.
Wir lesen mal das Ende vor, vom kleinen Katechismus bei den 10 Geboten, denn das ist ja.
Du liest so gerne vor und ich sag, was ist das? Komm, mach mal.
Was sagt nun Gott zu diesen Geboten allen? Er sagt so: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der an denen, die mich hassen, die Sünde der Väter heimsucht, bis zu den Kindern im 3. und 4. Glied. Aber denen, die mich lieben und meine Gebote halten, tue ich wohl bis ins 1000. Glied.
Was ist das?
Gott droht zu strafen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht gegen seine Gebote handeln. Er verheißt aber Gnade und alles Gute allen, die diese Gebote halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne tun nach seinen Geboten. Warum ist das wichtig, was hier nochmal am Ende steht?
Ja, sag mal.
Na, ich würde sagen, also der Clou bei den Geboten ist ja, dass es für die Gebote immer eine Konsequenz gibt. Also wenn wir sie halten, gibt es eine Konsequenz. Wenn wir sie brechen, gibt es eine Konsequenz. Und das sagen die 10 Gebote selber schon. Also du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Also ehre deine Eltern und dann wird es dir gut gehen. Oder beim zweiten Gebot, du sollst den Namen nicht missbrauchen, denn wenn du das tust, der Herr wird das nicht ungestraft lassen. Also das ist eine Grundsache bei den Geboten, überhaupt in der ganzen Bibel, dass immer eine Konsequenz folgt, ob man sie hält oder nicht. Ja. Und das heißt ja.
Du sagst so ja, als müsste ich jetzt widersprechen.
Nee, aber das ist also, und das ist ja, also ich habe ja vorhin gesagt, ich hab die alle nochmal gelesen und nochmal so durchgearbeitet und geguckt. Na, ich halte die alle nicht. Ich bin maßlos, also ich werde dem Maßstab so gar nicht gerecht. Gerade wenn man sie so detailliert durchguckt und guckt, was das auch positiv alles bedeutet. Und also gerade mit dem achten Gebot jetzt, du sollst alles zum Besten kehren und entschuldigen die Mitmenschen. Und ich merke so, also eigentlich habe ich dann sozusagen verdient, was heißt
die Strafe?
Die Strafe. Und das ist ja nun.
Das Schlimmste ist ja
nichts
noch.
Kleines.
Die Strafe
ist ja nicht mal so, du hast mal morgen einen schlechten Tag dafür, sondern.
Genau. Gott straft dich.
Gott straft dich.
Genau. Und also ich finde, es wird auch nochmal verschärft, wenn es hier heißt, und du sollst es gerne tun. Da es um mein Herz geht, es geht nicht nur um das Äußerliche, es geht nicht nur darum, dass ich sage, na gut, ich will keine Strafe, also mache ich's, ja, ich habe Angst vor Gott, deswegen rede ich gut von meinem Nachbarn, der mich so nervt. Selbst wenn ich das mache, reicht's nicht, sondern ich soll es gerne tun. Die 10 Gebote sagen mir, wie Gott sich das vorstellt, dass ich nämlich von Herzen andere liebe.
Ja.
So, und spätestens an der Stelle merkt man, uiuiui, ich brauche jemand, ich brauche Hilfe.
Ja, also den einen
Impuls. Ich brauche Vergebung.
Der eine Impuls ist, dass ich sage, ich will es gerne in Zukunft besser machen. Das ist ja auch ein sinnvoller.
Es klingt ja, wenn man das liest, denkt man, ja, das, wenn mein Leben so aussehen würde, das wäre toll. Das wäre, was wäre ich für ein Licht in der Welt, wenn ich das machen würde und dann noch freiwillig.
Und sollen wir auch, wir sollen uns ja auch anstrengen. Und trotzdem merkt man an den Geboten immer, dass sie wie ein Spiegel sind, an dem man erkennt, dass man nicht der tolle Typ ist, für den man sich dann noch manchmal dann doch hält. Und merkt, dass man dann doch, um es klassisch zu sagen, Heiland braucht. Ne?
Ja.
Und die gute Botschaft ist ja, dass wir den haben. Und dass Jesus ist, einer ist, der selber alle diese Gebote erfüllt hat. Also man kann das tatsächlich mal, das finde ich total spannend, mal durchgehen bei jedem einzelnen Gebot und gucken, wo in der Bibel Jesus das quasi erfüllt hat.
Malte hat eine Liste mitgebracht, wo er das mal gemacht hat.
Ja, ich habe das aber auch nur aus einem Katechismus geklaut, okay. Also sozusagen. Ja. Also, und das ist irgendwie schon, finde ich dann zum Beispiel ganz spannend, also 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich lese einfach mal vor, Lukas 2, Vers 51. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Also selbst der Sohn Gottes hört auf seine Eltern.
Und die leiblichen Eltern, ne?
Ja, die
also
leiblichen
Eltern. Das ist ja das Interessante. Luther legt ja auch das Eltern-Ehrengebot überhaupt auf verantwortliche Personen für mich. Ja. Selbst die Vorgesetzten und die Lehrer und so weiter, die Herren, sagt er, dass man sich denen unterordnet. Es kommen manchmal Fragen bei uns nach politischen Implikationen und das wird ja manchmal vorgeworfen, dass das Luthertum zu so einem Kadavergehorsam erzieht. Das ist hier, glaube ich, aber nicht gemeint. Es geht hier erstmal grundsätzlich um den Respekt und das Anerkennen und die Dankbarkeit für Leute, die Verantwortung für einen haben.
Ich habe da im großen Katechismus sagt Luther, das finde ich, er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht du sollst Tyrannen ehren.
Ja, ja.
Und das ist ein Unterschied. Also nur wenn Leute sich auf sozusagen väterlich und mütterlich verhalten.
Ja.
Also nicht Tyrannen ehren.
Genau, und hier in deinem Beispiel geht es eben darum, dass Jesus seinen irdischen Eltern gehorsam ist. Ich vermute, sag nochmal die Stelle ganz am Anfang, das ist vermutlich kurz nachdem er da ausgebüxt ist und sagt, ich muss im Haus meines Vaters sein, ja, wo seine Eltern erstmal zurückkommen müssen. Also da ist ja, wird schon nochmal deutlich gemacht, dass er da auch noch was anderes, eine andere Bezugsperson hat. Und trotzdem hebt es das nicht auf, dass er seinen irdischen Eltern gehorsam ist.
Und ja, Jesus ist der Einzige, der alle Gebote erfüllt hat, der ohne Sünde ist. Ein Vers, 1. Johannesbrief 3, Kapitel 3, Vers 5. Doch ihr wisst ja, dass Christus Mensch wurde, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und er selbst war ohne jede Sünde.
Ja, und er hat das alles erfüllt, wo es hier heißt, wenn man das macht, dann kriegt man eine Belohnung. Wie heißt es hier genau? Er verheißt aber Gnade und Gutes allen, die diese Gebote halten. Also das hat Jesus verdient. Mhm. Aber Zorn und Strafe für die anderen, also das bin ich. So, und nun gucken wir an, was kriegt Jesus dafür, dass er das alles gehalten hat. Er stirbt am Kreuz und kriegt Zorn und Strafe. Und ich, mir geht's gut. Wie kann das sein, dass Jesus kommt und das alles erfüllt und dann sogar tauscht? Seine Belohnung, die ihm hier verheißen wird, nicht in Anspruch nimmt, sondern die Strafe auf sich nimmt für mich und für alle anderen. Also auch die 10 Gebote sagen mir was über Jesus und was er für mich tut. Und das heißt nicht, also ich will damit das nicht außer Kraft setzen, und wenn ich sage, ja, wir halten das nicht, dann sage ich das auch nicht locker und lapidar und das ist auch alles egal, ja, also nee. Mir ist das auch peinlich, aber es gehört zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, die Hauptfunktion der Gebote ist, dass ich immer wieder merke, wie dankbar ich Jesus sein kann, was der für mich macht.
Denn das Christentum ist im Kern ein großer Tausch. Sozusagen meine Sünde, meine Verfehlung gehen zu Jesus und seine Gerechtigkeit gehen zu mir. Und deswegen bekomme ich alles das, was Jesus verdient hat und das, was ich mir verdient habe, im Negativen, nimmt er sich. Was das für ein Tausch, ne? Schlechter Deal für ihn. Aber er sagt sich, ich will euch dafür haben. Ja. Und das ist dann für ihn irgendwie doch ein toller Deal und macht er das. Ein Vers vielleicht, der das gut zusammenfasst. Römer 5, Vers 19. Bisschen freiere Übersetzung. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Also weil Jesus die 10 Gebote gehalten hat,
kriegen wir seine Gnade und, wie ist das, Gnade und?
Gute.
Gutes.
Alles Gutes.
Und alles Gute.
In dem Sinne, alles Gute euch.
Ja, bis dann, tschüss.
Bis dann, genau. Also bevor wir endgültig tschüss sagen.
Achso, weiter noch die Aufforderung für Nachrichten an uns und Fragen auf Twitter, Facebook und E-Mail und WordPress?
Nee, Homepage geht nicht mehr, das habe ich gerade deaktiviert, okay. Weil das so mit Datenschutz und so. Aber schreibt uns gerne E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und dann sehen wir uns.
Und dann kann man das gewinnen. Ne? 5 Katechismusbücher kriegen die ersten 5 Einsender.
Und gibst du eine kleine Widmung da rein?
Malte, wenn du dir jetzt gerne widmen, wir können das ja gemeinsam machen.
Wir können es gemeinsam machen. Genau. In dem Sinne, bis in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.